Am Ende des Tages sind wir besser gewesen. Also ich glaube, klar, es war nicht die beste Leistung von uns gewesen, das wissen wir. Aber am Ende des Tages zählt der Titel und ich bin sehr stolz, dass wir das Double geholt haben.
Das sagt der glückliche und darum auch zufriedene Xherdan Shaqiri. Grüezi miteinander zu einem außergewöhnlichen Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Das ist 100% Fußball. Basilisk präsentiert den Penalty-Podcast. Präsentiert von der Top Services Group, Ihre Partnerin für Reinigungen, Gartenbau und Elektroarbeiten. topservicesgroup.ch.
Das Double für einen FC Basel, ein außergewöhnlicher Erfolg. Und darum veröffentlichen wir eben die neue Folge ausnahmsweise auch schon zum Wochenstart. Der Cupfinal ist das grosse Thema dieser Erfolg. Warum hat der FCB gegen Biel so Mühe gehabt? Was ist auf und wer ist abgefallen? Und was sagen die Spieler zu diesem grossen Triumph, das alles gehört? Und natürlich geht es dann auch um die Zukunft von Fabio Celestini. Gerade sein Statement nach dem gewonnenen Final löst wieder Diskussionen aus. Freut uns, sind wir diesmal wieder mit dabei. Und natürlich darf darum auch nicht mein Podcast-Kollege, der Kevin Wanschi-Chattat, fehlen. Zu dem Podcast am Tag nach dem Cup-Final, wo ein grosses Fest war im Stadion. Leider das Fest aber in der Stadt nicht hat können weitergehen, Kevin. Der FCB hat Cup 4 abgesagt, und zwar, weil es den Unfall gegeben hat, den schweren Unfall am Bahnhof Wankdorf. Zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, ist eigentlich immer noch die Gleichmeldung aktuell von gestern oben, wo die Berner Polizei rausgegeben hat, dass es so war, als ein Mann vor einem Zug gefallen ist, also aufs Gleis gestürzt ist und dort von einem Zug erfasst worden ist. Das ist in einem kritischen Zustand. Das ist das, was bis jetzt bekannt ist. Natürlich wird der Unfall untersucht. Der FCB hat dann entschlossen, Cup 4 abzusagen und glaube sehr viel Verständnis auch bei den Fans gesehen, dass wegen so einem tragischen Unfall halt man nicht miteinander festen will.
Absolut richtig und sackstark auch kommuniziert worden vom FC Basel, wie das dann relativ kurzfristig entschieden worden ist und dann eben auch nach aussen gedreht worden ist, auch dass der David Degen dann dort noch auf dem Balkon ist und die Leute informiert hat, wo vor Ort schon gewesen sind. Hoffe eigentlich nur, dass es der betroffenen Person den Umständen entsprechend so schnell wie möglich wieder besser wird gehen und natürlich halt auch für all die Leute, die das haben müssen, live vor Ort miterleben, dass es denen auch natürlich gut geht.
Wir möchten unseren Fokus in diesem Podcast auf das Sportliche richten. Der FC Basel hat nach dem Meistertitel auch den Cup gewinnen können, also das Double. Wenn du einen Titel setzen zu dem Match von gestern, zu diesen 90 Minuten, wie wird das aussehen?
Extrem schwierig, weil es ist irgendwie halt auch, wie es die Choreo gesagt hat, oder überwältigend gewesen, wenn man so denkt, von wo dass man kommt und dass man jetzt den Double hat können feiern. Wenn man aber den Match an und für sich anschaut, dann doch eher so ein bisschen eine Dominanz gefehlt gehabt. Also es ist wirklich, es ist schwierig, einfach nur einen Titel zu setzen.
Ja, es ist ein Match gewesen mit viel Gnade aus meiner Sicht, mit viel Gnade. Zum Double würde ich jetzt einmal sagen, Lohns vom Sportlichen oder Figo, wie das Ambiente war, die ganze Ambiance, die Stimmung, weil die war grossartig und wirklich würdig für ein Cup-Final.
Also ich konnte es ja zum ersten Mal nicht von aussen beobachten. Ich habe mich jetzt für den Cup-Bummel entschieden und habe mich für einmal wirklich eigentlich unter allen Leuten gemischt und bin dort auch am Morgen auf einen Extrazug gestiegen und also die Stimmung ist super gewesen. Alle sind eigentlich mit einem guten Gefühl dort nach Bern gefahren und es ist ja schon extrem gewesen. Also ich habe nur noch ein paar Bilder gesehen, wie das ausgesehen hat, weil wir wirklich mit drin waren. Also schon nur der Fanmarsch, alle in Rot-Blau und mehrere Meter, also 100 Meter lang, ist eine tolle Stimmung gewesen.
Faszinierend habe ich gefunden. Rot-Blau durch die Berner Altstadt, wo wirklich auch friedliche, gute, positive Stimmung war, wo man sich einstimmen wollte auf den Match, wo ja dann beide Fanlager wirklich, also auch für ein Match noch einmal, alles rausgeholt haben. Also auch die leistungsmässig bei 100% waren die Fans.
Ja, definitiv. Also es ist dann schon auch cool gewesen, zu sehen, was die Bieler Fans hier auf die Beine gestellt haben. Können wir sich nicht oder kann man nicht erwarten von einem drittklassigen Verein. Aber du kannst es wahrscheinlich noch ein bisschen besser beurteilen. Wer war am Ende des Tages Leute?
Also dann schon die Basler Fans. Okay. Weil es sind dann schon noch mal mehr FCB-Fans im Stadion gewesen wie Bielo. Und dann natürlich halt schon noch mal deutlich Leute, aber auch die Bielefans mit dieser Choreo und wirklich, wie sie halt jeden Zweikampf, jede Goal-Aktion, jede gelungene Aktion von hinten bejubelt haben, das ist doch sehr, sehr schön. Und die Bieler, die auch über sich rausgewachsen sind in dem Cup-Final, natürlich auch sportlich, aber auch der FCB, da ist jedes Mal, wenn ein Goal passiert ist, nochmal feuerwerklos abgegangen.
Ja, der Capo hat wirklich viel abverlangt, also da in der Kurve, hat wirklich alle animiert, wie das der Celestini und gewisse Spieler auch abverlangt haben. Was mir noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, und da möchte ich mich auch bei allen bedanken, wo mich angesprochen haben, wo gesagt haben, hey, bist du der Kevin, der hier im Penalty-Podcast ist, und wir haben Komplimente bekommen, Stefan. Also, es kommt anscheinend gut an und das hat mich natürlich auch sehr gefreut gehabt.
Das ist doch eine positive Nachricht, die wir da mitnehmen dürfen. Vor uns bei der Medientribüne ist ein gesehen, der schafft für die Liga und dem sein Job ist es eigentlich gesehen, immer wenn etwas gezündet worden ist in einem von den Fansektoren, hat er ein Foto machen und notieren, wenn es gezündet worden ist und was genau. Also, der hat viel zu tun gehabt, hier und her zum Teil gegangen mit seinem Handy. Und ja, das könnte dann schon noch, je nachdem, eine teure Sache geben. Das habe ich noch mit Daniel Miese schmunzeln. Und was ich aber auch schön gefunden habe, was eben so ein Cup-Final dann auch ausmacht. Also zum Beispiel der Architekt Jacques Herzog ist im Stadion gesehen, natürlich der Vereinspräsident Reto Baumgartner oder auch der Basler Regierungsrat Kasper Sutter habe ich auf der Tribüne gesehen und wo dann der Cerdan Shaqiri das Goal gemacht hat zum 2-1 mit völliger Inbrunst, wie er noch gejubelt hat und Goal Shaqiri rausgeschrauen hat und Biel 0, wie das die Fans natürlich gemacht haben. Da merkt man dann halt auch eben, was so ein Match der FC Basel auslöst, wo dann eben jede und jede einfach mal Fan sein kann, überspitzt gesagt.
Es hat es einfach einmal mehr gezeigt und eben auch dort unter all diesen Leuten so intensiv zu sein, egal wer du bist, egal von wo du kommst, eine Verbindung lenkt und das ist eigentlich die Liebe zu dieser Stadt und zu dem Verein und alles andere ist dann eigentlich wirklich, darf ich so sagen, scheißegal. man ist einfach zusammen und lebt den Tag. Und das ist auch etwas, was mich selber sehr berührt hat. Halt einfach, weil ich das so speziell finde, oder wenn alle ein Ziel haben.
Lass uns jetzt auf die sportliche Situation eingehen, also was der Cup-Final ausgemacht hat auf dem Plastikrasen im Berner Wankdorf. Und lass hier zuerst einmal Dominik Schmid euch vorspielen.
Horror. Wir haben Katastrophe gespielt, wirklich. Das ist unerklärlich. Wäre das jetzt ein normales Meisterschaftsspiel gewesen und nächste Woche würde es weitergehen, dann hätte es wahrscheinlich am Montag laut in der Kabine. Aber die Saison ist fertig, wir haben zwei Titel und von dem her nehmen wir jetzt das einfach so. Aber es ist definitiv kein gutes Spiel gewesen für uns.
Hat du gut zusammengefasst?
Ja, ich glaube schon. Also, ich bin selber auch verschrocken. Es hat Dominanz gefehlt irgendwie, oder? Und die Bieler, und das war schon auch zu erwarten gewesen, haben natürlich gerade am Anfang extrem stark auf Konter gespielt gehabt. Du hast wirklich einfach gerade, wenn sie den Ball hinten gehabt haben, einen langen Ball nach vorne und dann sind sie auf das Goal losgesegelt. Aber ich habe einfach auch das Gefühl, es hat irgendwie so wie der letzte Biss gefehlt gehabt, dass man halt einfach wirklich durchgezogen hat und nochmal alles gegeben hat.
Und so der Flow, der gefehlt hat, also das ist das am Anfang natürlich gerade der Lattenschuss vom Kader, dann nochmal die Topchance von Benny Traoré, das ist rausgespielt gewesen, aber, also die Chance vom Traoré, die rausgespielt ist, aber sonst hat es extrem viel Fehlpass drin gehabt im Spiel vom FCB und vor allem, was ich gefunden habe, wenig Tempo, wenig Rhythmus, also der Ball schnell laufen lassen bis zum gegnerischen 16er und dann dort eigentlich mutige Aktionen starten, Gegner durcheinander bringen, das hat man kaum gesehen und das sieht man auch anhand von der Goal, wie die Goal basiert sind.
also es ist nicht wirklich erzwungen gewesen. Eben, das erste Goal ist das Eigengoal gewesen eigentlich, oder? Shaqiri, klar, der Ayeti dort, der macht den richtigen Laufweg, aber natürlich dann sehr unglücklich gewesen, wie der Bieler Verteidiger dort an den Ball angekommen ist und der Goalie hat den Ball auch nicht mehr wirklich können heben. Das zweite Goal dann nachher halt auch. Penalty, ich finde persönlich, beide Penalty muss man nicht pfeifen.
Lassen wir uns später noch darauf eingehen, ein bisschen andere Meinung.
Okay, bin ich gespannt. Das dritte Goal, ja, natürlich dort, Soticek macht das wunderschön, wie er reagiert und den Ball dann nachher auch ins Goal haut. Und ja, der Sisse auch, der dann nachher irgendwie Flanken um Flanken schlecht schlägt. Der Certan Shaqiri auch, der hat sich extrem drüber nervt. Und dann, ja, irgendwie die dritte Flanke dann halt auch schlecht geschlagen, aber fliegt ins Goal.
Hat sich der Ball erkämpft und dann so das Goal können machen. Aber wie du sagst, eben, es ist nicht so wie zum Beispiel gegen den FC Luzern im letzten Meisterschaftsspiel, wo es wirklich tolle Chancen rausgespielt worden sind. Und ich finde schon, dass Biel das natürlich toll gemacht hat, aber es ist vor allem auch im FCB gelegen, dass man sich nicht hätte können durchkombinieren. Also, dass wirklich viele Spieler in der Offensive einen schlechten Tag hatten. Medinha habe ich, glaube ich, selten so schlecht gesehen wie gestern. Auch der Leon Aftulau, der plötzlich patzt. Ich meine, die eine Chance von Bayo in der zweiten Halbzeit, das passiert durch einen Fehler von ihm, der selten passiert. Man kann jetzt noch darüber reden, über die Unterlage, aber trotzdem, also da muss ein Qualitätsunterschied eigentlich vorhanden sein. Und dann hinten in einer Achete ist das eigentlich wieder ein Rückfall gesehen. Situationen, wo du denkst, hat er nicht eigentlich jetzt die Stabilität gewonnen?
Die Konsequenz, die er ja eigentlich hat und das Kompromisslose hat einfach extrem gefehlt dort in diesem Match. Eben, jetzt könnte man überlegen, ist die Unterlage, es war heiss gewesen, es ist vielleicht für die meisten auch das erste Final gewesen in diesem Umfeld. Ich wünsche jetzt einmal Titel. Ich glaube, du hast auch dort noch vom Certan Shaqiri noch einen tollen Ton, wo er das ja auch anspricht.
Wenn du es gerade sagst, los wir uns doch an, der Certan Shaqiri. Auch natürlich mit seinem 20. Titel, wie er vorgerechnet hat, aber eben für viele andere ist es eine Premiere.
Am Schluss braucht es immer einen, zwei, die nach vorne gehen und die müssen mitziehen. Und ich bin froh, haben sie das gemacht, die Jungen. Und ich bin auch froh für sie. Viele haben ja gar nichts gewonnen im Leben. Und von das ist jetzt, sehen die mal, wie es ist, wenn man etwas gewinnt.
Ja, und vielleicht dann halt auch im nächsten Final dann, oder, ja, mit ein bisschen mehr Überzeugung.
Ja, tut sicherlich gut, diesen Jungen, für die Entwicklung. Und ja, dass man dann in einem Finale halt vielleicht doch aufgeregter ist, nervöser, angespannter, ist ja völlig normal. Aber eben, es hat dann wirklich Situationen gegeben. Einmal ein langer Befreiungsschlag ist es eigentlich gesehen von Biel. Und hinten ganz klar 2-1 Situation, Ajete Wuja gegen eben der Biel-Stürmer, wo sie dann fast ineinander reinrennen einmal oder dann, wo sie ihn drehen lassen, dann gibt es irgendwie Einwurf und Situationen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, aber das sind die Basics, die man eigentlich sollte können umsetzen, auch in einem Finale. Und also ich hätte gerne zwischendurch mal so den Puls gespürt beim Fabio Celestini oder beim Certan Shaqiri. Fast abgegangen wie Zäpfli.
Ja, definitiv. Also sie verlangen ja auch viel mehr. Aber das Schöne finde ich an dieser Reaktion, da merkst du halt einfach, wie es denen halt doch extrem wichtig ist. Erstens, dass du kein Schämmer ist. Zweitens, dass du, wenn du schon so eine Ausgangslage hast, das Double auch wirklich holst und eigentlich jetzt alles durchziehst bis zur letzten Minute, damit halt einfach erfolgreich kannst sein.
Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich speziell gefunden habe, der Assistenztrainer vom FCB, der Argentini, der ist eigentlich fast immer den ganzen Match neben der Bank gestanden. Normalerweise sitzt er dort, neben David Gall und einem anderen Trainerstaff-Mitglied. Er ist extrem viel neben der Bank gestanden, hat Anweisungen gegeben und tatsächlich auch mal so eine Situation gegeben, wo der Fabio Celestini gerade etwas rein sagt, wo er führen sprintet zur Coaching-Zone und alle Spieler eigentlich führen peitscht, dass sie sollen rausrücken. Hat dann natürlich der vierte Offizielle auch dazu gebracht, da nicht zu gehen und zu sagen, los, es steht ein, es gibt eine Anweisung. Ja, und hat eigentlich immer wieder den Spieler aufgezeigt, was man verlangt. Zum Beispiel den Weg in die Tiefe, dass man hinter die Abwehr kommt. Da ist schon so ein Punkt gewesen, der aufgefallen ist vom Ersatztrainer, wo sehr stark Einfluss genommen hat. Und ich habe vor allem auch gedacht, so in der 30. Okay, wie lang mag Biel das Tempo mitgehen, der Rhythmus? Ich meine, das ist man sich so nicht gewöhnt in der Promotion League. Und habe dann gesagt, okay, also spätestens nach der Pause, wenn man die erste Halbzeit analysiert hat, dann wird das besser. Aber das ist überhaupt nicht gesehen. Also gerade nach der Pause hat man extrem Mühe gehabt, ins Spiel reinkommen. Es sind eigentlich mehr Fehler fast noch passiert.
Der FC Biel hat es schon zweimal gezeigt, dass ich eine Super League-Mannschaft schlage. Und bei ihnen ist es einfach alles oder nichts gewesen. Es ist alles oder nichts. Und dann weiss man bekanntlich, ist man so nochmal mehr feig. Natürlich, dann nachher merkst du halt gleich auch, oder? Qualitativ. Die Spiele sind einfach besser, auch wenn die Überzeugung gefehlt hat in gewissen Aktionen. Wenn sie dann wirklich wollen, dann haben sie den Ball schnell wieder gewonnen gehabt, oder? Es hat ein bisschen mehr Brauch gehabt und eben, es hat auch immer wieder mal einen Zusammenschiss Brauch gehabt von verschiedenen Akteuren, sei das jetzt vom Trainerstaff gewesen, aber eben auch vom Platz, Certan Shaqiri, wäre mir auch extrem aufgefallen, ist Dominik Schmidt von Anfang an. Man hat ihn richtig angespürt oder angemerkt gehabt. Er will das Double gewinnen, es ist ihm extrem wichtig und er ist ja auch dort mit dieser speziellen Maske angelehnt an die Maske, die Marco Streller schon dreht hatte, auf das Feld gekommen, hat dort eigentlich ein Risiko in Kauf genommen gehabt und so halt auch ein Zeichen gesetzt gehabt, dass es ihm extrem wichtig ist, dass man gewinnt und hat halt auch seinen Teil dazu beitragen.
Und hat für die Maske auch noch den Segen von Marco Streller geholt. Die
Maske hat ja eine Geschichte, ich habe das nicht einfach so gemacht. Ich habe den Pippi noch gesehen im Abschlussspiel gegen Luzern von uns und habe gefragt, ob es okay ist. Und haben wir sein Sagen gegeben. Und von dem her ist die Maske ja ikonisch, nostalgisch. Und wegen dem habe ich es gemacht.
Und bekommt sicher einen Ehrenplatz beim Dominik Schmidt daheim, die Maske, die er angehabt hat. Eben bis zur Pause mögen durchbissen. Dann aber ist es einfach nicht mehr gegangen. Was mir auch aufgefallen ist beim Fabio Celestini, nach der Pause, etwa 55. Minuten, also vor der Penalty-Szene, plötzlich gemerkt, okay, das geht nicht mehr, dreht sich um, zeigt auf der Trainerbank, Tag, du, ihr müsst jetzt kommen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und während der Penalty-Szene, Wahlkontrolle, wo der Certan Shaqiri zum Fabio Celestini geht und eigentlich so wie sagt, jetzt musst du reagieren. Und Fabio Celestini nur nickt und zeigt, da hinten sind denn zwei, die kommen rein. Also von dem her dort wichtig sehen, dass der Fabio Celestini Einfluss nimmt, auch mit Wechsel. Brauche ich sagen, nach einer ersten Halbzeit, okay, geben denen nochmal eine Chance, passen ein, zwei Sachen an, macht sie nochmal aufmerksam, um was es geht, was man verlangt. Aber eben, wenn es dann halt nicht besser wird, muss man auch reagieren.
Ja, es war vor allem auch ein Formationswechsel gewesen. Also er geht dann nachher mit zwei Stürmern in das Spiel rein und hat halt dann schon auch nochmal ein Zeichen gesetzt gehabt, oder? Jetzt müssen einfach die Goal fallen, dass man dann halt auch den Pokal kann mit heimnehmen kann.
Was ja wirklich ein Punkt war, wo man sicherlich kann sagen, dass die Penalty-Situationen, gerade die zweite für den FCB, das Momentum schon gekippt hat. Gerade nach dem Goal durch den ersten Penalty ist natürlich Biel euphorisch gewesen, noch einmal mehr angestachelt sicherlich, dass da etwas drin liegt. Das ist auch ein Zeichen für die ganze Mannschaft gewesen. Vorher hat ja der Marvin Hitz eine Glanzparade, wo ein allein auf ihn zuläuft. Aber der Penalty, wo dann der FCB bekommt, ist natürlich dann gerade so eine Situation gewesen, wo Biel so ein bisschen Mumm genommen hat, hinten wieder. Und der FCB natürlich bestärkt hat, jetzt kommt es so, wie wir uns das erwartet haben. Du aber sagst, beide Penaltys hättest du nicht pfiffen.
Nein, definitiv nicht. Also es regt mich so auf. Also ich finde nicht per se der War schlecht, aber der Schiri gibt ja beim Foul von Macetei pfifft er ja nicht. Und ich finde jetzt auch, wenn du so die Spieldynamik anschaust, oder, und dort im Ecke vom 16er Richtungswechsel, es ist der Kunststrasse, ich finde auch schon, der Spiel von Biel rutscht aus, natürlich der Acetei auch, und haut ihn dann nachher um.
Also eben, du siehst, Acetei trifft den Gegenspieler und der geht dann um.
Ja, aber sie rutschen beide schon weg irgendwie, finde ich jetzt. Und ich sage jetzt auch, er wäre auch nicht mehr irgendwie an den Ball gekommen. Also wenn du die ganze Spieldynamik anschaust, dann ist für mich einfach, es ist einfach kein Penalty. Da hat die, und danach holt natürlich der Wahr an. Und was wird angeschaut? Es wird genau einfach nur das Wegrutschen und der Schlag angeschaut. Und natürlich kannst du dann sagen, ja, es ist Penalty. Aber ich finde jetzt rein vom Spielfluss, von der Spieldynamik, muss man da nicht gehen.
Okay, ja, ich finde, es passt dort auch zum Acetei sicherlich unglücklich, dass er wegrutscht, aber eben, es passt zum ganzen Spiel von ihm, wo nicht gut war. Und dann ist halt dort der Treffer und ja, dann pfiffst du, und das finde ich absolut verständlich, vertretbar, auch ein richtiger Entscheid. Der zweite Penalty in diesem Spiel, der für den FCB, der finde ich, ist dann schon noch mal umstrittener.
Ja, finde ich auch. Und dort denke ich auch, könnte der VAR eingreifen und den Schiri am Bildschirm holen und dort auch noch mal die ganze Dynamik aufzeigen. Ja, es gibt zwar auch dort einen Schlag, oder? Aber es wäre kein Goal mehr daraus entstanden.
Das muss man ja sehen, wenn man die Situation anschaut. Der tolle Ball vom Jadon Shaqiri, ein guter Laufweg vom Albion Ayeti. Der trifft den Ball dann mit dem Kopf, der kommt aber nicht aufs Goal und der Goalie kommt aus und trifft ihn dann aber unten am Bein. Das ist ja das gewesen. Und ich habe gedacht, okay, der Goalie, der kann ja nicht einfach rauskommen und wenn er am Ball vorbeifliegt und der Gegner trifft, ja, das geht nicht, dann ist Penalty. Im ersten Moment habe ich aber gedacht, der hätte ihn irgendwo am Oberkörper getroffen und dann so auch der Albion Ayeti wie dazu gebracht, dass er den Ball nicht mehr hätte können super treffen, aber so ist es eigentlich nicht gesehen, oder? Der Albion Ayeti trifft den Ball nicht ideal, weil er halt ein bisschen zu hoch war, hat nicht ganz so hoch können gumpen und dann geht der Ball vorbei und dann kommt unten die Berührung. Aber die Berührung hat eigentlich nicht viel ausgelöst, dass jetzt der Albion Ayeti den Ball nicht besser hätte können treffen.
Nein, also ich sehe es wie du, oder? Natürlich, ich meine, Goal ist schlechtes Timing, viel Spot, trifft dann nachher nur noch den Spieler. Ja, man kann den Pfiff nachvollziehen, aber ich finde dann nachher so, man kann auch ein bisschen mehr laufen und halt einfach den ganzen Spielfluss beobachten und dementsprechend entscheiden.
Wahrscheinlich geht in dem Moment einfach der Schiedsrichter nicht zum Video, respektive greift der Wari quasi den Entscheid. Der Schiedsrichter sagt, hey, ich sehe da unten einen Kontakt und ja, dann ist halt nicht ein klarer Fehlentscheid. Aber die Frage wäre schon, wenn er den Penalty nicht gibt, kommt dann der Wari und sagt, schaut er das an und entscheidet er dann auf Penalty. Ein Penalty zurücknehmen, das ist dann immer ein bisschen schwieriger.
Ja, definitiv. Und eben, ich meine, er hat ja den Pfiff nicht gegeben vorher. Ich habe dann nachher auf der Rang gesagt, ja, jetzt verliert das Spiel ein bisschen die Kontrolle drüber und ja, man hat es dann so ein bisschen ausgeglichen.
So hat der FCB, also der Benalti macht dann den Jadon Shaqiri souverän, sagt man immer, oder, wenn er reingeht. Goalie, glaube ich, spekuliert, dass der Jadon Shaqiri chippt oder einfach in die Mitte schießt, hat den schön unten im Ecken versorgt und dann natürlich eben das Momentum auf die FCB-Seite kippt. Und dann, was man auch erwähnen muss, sind die Wechselspieler auch wieder gut reingekommen. Goal 3 und 4 haben die Wechselspieler gemacht.
Ja, sag stark. Halt auch hier wieder zeigen, was wir auch schon in den letzten Folgen besprochen haben, oder? Die ganze Mannschaft ist parat. Jeder möchte seine Chance nutzen und möchte zeigen, was er kann und was er drauf hat. Und die haben das super gemacht. Der Einzige, der für mich abgefallen ist, dort, ist ein bisschen der Kevin Carlos gewesen. Auch wieder überraschend viel am Boden gewesen und genervt und eigensinnig. Hätte dann auch die Spüre bekommen von Jadon Shaqiri und Albion Ayeti, wo sie zusammen aufs Goal laufen. Und er legt dort nicht ab, sondern geht selber in Abschluss, obwohl zwei andere noch in einer besseren Position gewesen wären, um dann noch das Goal zu machen. Und das hat eben so ein bisschen gefehlt, wie du gesagt hast, oder wo aus dem letzten Match gemerkt hast, gespürt hast, hey, man gönnt sich den Ball, man schaut, dass man zusammen dort eben den Sieg holt. Das hast du das Gefühl gehabt, irgendwie in gewissen Situationen, jeder möchte jetzt selber noch irgendwie richten.
Wo ich aber einhaken will, ist das, was du am Anfang gesagt hast, eben von der Mannschaft, von der Qualität her. Weil das ist mir dann, wenn ich so die ganze Cup-Kampagne noch einmal anschaue und wenn wir auf die einzelnen Spiele darauf eingehen, schon auch noch gefunden habe, okay, der Cup-Finale hat irgendwie zu dieser ganzen Cup-Kampagne passt. Weil wenn wir das Spiel anschauen, ist es ja eigentlich häufig ein Knorz gesehen. Also der FCB hat in jedem Match Phasen gehabt, wo er extreme Mühe gehabt, wo er hat müssen kämpfen, also nicht ausscheiden. Also wenn wir das erste Spiel weglassen, gegen die Amateure, mein gegen Nio bekommst du Penalty in der Nachspielzeit von der Verlängerung, Shaqiri trifft, dann muss der Marvin Hitz aber noch eine Penalty heben und vorher ist es nicht ein brillanter Match vom FCB. Dann gegen Sion kann man sich einen Penalty schiessen, erst sture setzen. Und auch dort hat es ein Goal von Anton Kade gebraucht am Schluss, dass man weiterkommt. Gegen Garouche haben wir auch schon diskutiert gehabt. Lange Zeit nicht ein guter Match gewesen. Der Shaqiri verschießt sogar einen Penalty. Es war der Djoko Gabriel Sigua gewesen, der kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht hat. Dann gegen Lausanne im Cup-Halbfinale ist es der Djoko Leo Leroy gewesen, der ein Siegesgoal geschossen hat, nachdem wir zwischenzeitlich im Rückstand gewesen sind. Und jetzt auch im Finale, quasi kann man sagen, die eingewechselten Schotti Jack und Sisse sind die gewesen, die für die Entscheidung gesorgt haben. Also das finde ich, ist dann schon auch noch interessant zu sehen, dass jetzt nicht ein Spieler quasi raussticht aus dieser Kampagne, oder dass man kann sagen, der FCB ist durchgelaufen, sondern man hat sich alles müssen so erkämpfen. Und dann eben auch häufig Spieler da gewesen sind, die reingekommen sind, die einen Impact gehabt haben oder sogar in dem Sinne einen Unterschied können ausmachen.
Absolut. Und ich hätte sogar jetzt schon einen Vorschlag für den Folgetitel «Erfolgreiche Knortkampagne».
Sehr gut. Weil, was man ja dann auch muss sagen, es ist ein Knort gewesen, aber das können wir auch noch in Betracht ziehen. Es tut sicher diesen Spielern eben gut, dass es ein Titel ist in ihrer Karriere, eine Bestätigung auch für die Entwicklung und natürlich gerade für die Jungen schon ein Erfolg, der Lust macht auf mehr, denn in der neuen Saison, und das darf man ja dann schlussendlich zusammenfassend einfach sagen, ja, ist ein Knorz gesehen, aber man kann nicht immer brillieren und der Gegner ist halt auf dem Platz und der macht auch etwas rissen. Und dann schlussendlich geht es einfach darum, wer gewinnt den Kübel am Schluss. Und das hat der FCB geschafft, weil er halt dann schlussendlich besser gewesen ist wie der Gegner.
Er war besser als der Gegner. Sie haben wirklich eine sehr tolle Saison geshootet. Sie haben sich alle entwickelt im positiven Sinn. Haben das als Mannschaft geschafft. Und was ich dann natürlich auch extrem schön gefunden habe, ist, dass sie dann alle dann halt auch das Cup-Trikot der Fans angehabt haben am Schluss. Ich glaube auch ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen von dieser Saison, wo die Mannschaft auch immer getrieben hat. Und, ja, die beste Werbung für den FC Basel, weil eben Transfer Sommer startet jetzt dann schon gleich, oder? Auch wenn das Fenster noch nicht offen ist. Aber natürlich, eine Mannschaft, wo man versuchen so gut wie es geht zusammenzuhalten und versuchen halt, ja, dann eine erfolgreiche europäische Kampagne zu machen.
Geben wir doch das letzte Wort vom Cup-Finale Anton Kade, der Mann, der auch die ersten Titel mit dem FCB hat können feiern und auch noch darauf eingeht, dass es natürlich schon noch besonders schön sieht, wenn man im Wankdorf kann gewinnen.
Es fühlt sich unglaublich an, auch wenn man hier im Bärenstadion feiern kann mit den Fans, ist unglaublich. Wenn man noch überlegt, wie es letzte Saison war und jetzt das Double zu holen, ist einfach unbeschreiblich und man kann es noch gar nicht richtig realisieren.
Ja, und wenn wir auf die letzten 20 Monate schauen, dann ist natürlich eine Personalie, die stark zu reden gibt, der Trainer, der Fabio Celestini. Und da möchten wir jetzt in dieser Folge auch nochmal drauf eingehen, Kevin. Zukunft von Fabio Celestini. Heute Nachmittag, Montag Nachmittag, kommt es zu einem Treffen von Fabio Celestini mit dem Sportchef Daniel Stucki. Das haben beide Parteien selber so gesagt und dann soll eigentlich Klarheit herrschen. Und wenn ich die letzten Wochen anschaue, die letzten Tage anschaue, was der Fabio Celestini gesagt hat, auch wie er es gesagt hat, dann deutet für mich mehr darauf hin, als er den Club verlässt, wie als er bleibt.
Das Gefühl habe ich auch und das ist auch rege diskutiert worden im Fanzug und auch allgemein rund um den Göppsonntag. Bleibt er, geht er? Die Frage stellen sich viele. Mein Gefühl ist auch, es deutet vieles eher auf Abgang, auch wenn es ihm natürlich jetzt extrem schwierig gemacht worden ist, der Erfolg, den er hat, eben die Verbindung zu den Fans, zu den Spielern, doch jetzt auch recht oft gelobt worden, auch gerade von Führungsspielern, wie der Certan Shaqiri gestern auch noch. Ja, das macht es ihm sicher nicht leichter, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe dann nachher für mich einfach so überlegt, okay, er hat jetzt Double geholt, er hat den FCB vor dem Abstieg können bewahren, müsste jetzt nächste Saison das alles irgendwie bestätigen, eine erfolgreiche Europakampagne noch machen. Es wird auch schwieriger, wenn du dann plötzlich eine Dreifachbelastung hast. Wenn er das nicht schafft, nächstes Jahr, dann nachher hat er wahrscheinlich nicht mehr die Ausgangslage, die er jetzt hat. Und jetzt könnte er einfach in eine Top-5-Liga wechseln, wie er das gerne hätte. Wäre dort wahrscheinlich in einem Verein, der so ein bisschen im Mittelfeld spielt. Wenn du einen Ausrisser nach unten hast, nicht so schlimm, solange du nicht absteigst. Wenn du einen Ausrisser nach oben hast, top, oder bist du wieder gefeiert. Eigentlich schon der Zeitpunkt zum Wechseln.
Du hast zwei Punkte angesprochen, die ich spannend finde. Gehen wir nochmal darauf ein, eben, wenn wir so die letzten 20 Minuten Revue passieren lassen, weil das ist gerade der Punkt, wo du gesagt hast, eben, was ist, wenn es dann nächste Saison mal nicht läuft beim FCB? Und das ist auch die Saison das gewesen. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, im Herbst hat es Diskussionen gegeben nach dem Match gegen Zürich und Luzern, wo man verloren hat. Das ist so wie das Spiel gegen IBE. Man denkt, ja, ist das vielleicht schon quasi das Finalspiel für den Fabio Celestini? Wenn er hier verliert, muss er dann gehen. Quasi drei Niederlagen hintereinander. Wir wissen, der FCB können gewinnen mit 1-0. IBE-Spieler Lauper bekommt noch die rote Karte. Und dann war es der Patrick Ramm, der hätte bei IBE gehen musste. Und dann sind im Frühling die neuen Diskussionen gekommen. Dort, wo der FCB auch mehrere Mal hintereinander nicht hätte gewinnen können. Es hat Unentschieden gegeben. Auch wenn es nicht schlechte Auftritte war, der FCB hat zu wenig können gewinnen. Und dort hat man ja dann den Auswärtssieg in Winterthur geschafft, der so eminent wichtig war. Und dann ist die Nazi-Pause gekommen, auch mit Gesprächen, mit Kontakt zu anderen Trainern. Und ich glaube, das löst dann schon in einem Trainer auch etwas aus, wenn man merkt, okay, ich mache doch aus meiner Perspektive nicht so einen schlechten Job. Und es wird quasi immer wieder an mir zweifelt. Und Fabio Celestini ist schon auch ein stolzer Mensch, hat eine gute Meinung von sich, darf das auch haben. Er hat jetzt bestätigt mit einer beeindruckenden Serie. Aber wenn er dann weiss, ja, ich werde jetzt schon in so einer Saison in ein, zwei Phasen quasi in Frage gestellt, wie ist das denn nächste Saison?
Ja, es lässt natürlich viel Interpretationsspielraum. Wir wissen nicht, wie die Einzelgespräche gewesen sind, natürlich von Fabio Celestini mit dem Daniel Stucki oder wer auch immer in dieser Sportkommission sonst noch in diesen Gesprächen mit involviert ist. Eben wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist völlig normal, dass man schon andere Gespräche führen. Ich kann es verstehen, wenn es dann nachher grösser gemacht wird, als es überhaupt auch schon ist. Eben, ich sage, auch in der normalen Wirtschaft ist es so, dass man immer schaut, Gespräche führt. Und gerade im Fußball, es ist noch viel schnelllebiger. Da muss man einfach können reagieren. Also stell dir vor, Fabio Celestini hat von sich aus gesagt, ich mache nicht weiter und du hast keine Optionen. Dann nachher, was machst du? Ja, klar, ad interim mit dem Gala arbeiten oder so, weiss es nicht.
Der ist ab heute bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Genau. Also das ist eigentlich das andere. Wenn du Fabio Celestini sagt, er hört auf, dann ist eigentlich der ganze Trainerstaff sicher auch weg, die anderen Assistenten. Also dann gibt es dort auch einen grösseren Umbruch. Aber das ist das andere, wo du noch gesagt hast, voran, eben, worum man sich Gedanken macht, was alles passiert ist. Und da habe ich schon spannend gefunden, gerade auch, was er gestern nach dem Göpp-Sieg an der Medienkonferenz gesagt hat, wo für mich eigentlich so wie übergekommen ist, okay, ja, er hat vor allem viel mehr Zweifel hier zu arbeiten. Er hat nämlich bestätigt, also Stand jetzt, er hat kein anderes Angebot. Also es geht nicht etwa darum, zu einem anderen Verein zu wechseln, sondern was das Beste ist für den FCB. Und das ist das gewesen, wo für mich dann schon zu denken geht, okay, ja, ob er sich dann quasi fragt, okay, ist vielleicht nicht eine Trennung nicht das Beste für alle Beteiligten, für den FCB und auch für ihn. Und eben, hören wir doch schnell rein, wie er das gesagt hat zu seiner Zukunft.
Das ist keine Überlegung zu anderen Vereinen. Die Sache ist, 20 Monate hier in FC Basel. Alles, was passiert in FC Basel in diesen 20 Monaten, analysiere gut und was ist die Beste für alles.
Also für ihn, für den Club, für die Spieler, für die Mannschaft. Und eigentlich kann man sagen, ja, jetzt ist ja alles gut für beide Seiten. Müsste doch eigentlich weitergehen. Aber eben, es liegt halt tiefer, das Ganze.
Es liegt tiefer, eben für mich extrem schwierig, um da durchzuschauen. Du hast vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, finde ich, eben, was passiert dann nachher mit dem gesamten Trainerstaff? Geht er dann nachher auch weg? Da finde ich halt auch, und da weiss ich auch nicht ganz genau, wie alles wirklich zustande gekommen ist, ob das jetzt einfach nur wirklich von Fabio Celestini ist oder einfach ihm seine Wünsche gewesen sind und man hat dann nachher natürlich die richtigen Leute da hingeholt. Aber ich finde, der Staff hat extrem gut geschafft und man hat wichtige Leute dazugeholt, dass die Spieler fit sind, sich richtig ernähren. Das sind auch alles Menschen, die haben auch alle, eben man hat von Ousmane Dembélé auch gehört, oder er isst auch gerne Fast Food. Das machen die Spieler auch ab. Und die müssen halt auch geführt werden, beraten werden, man muss ihnen helfen. Und ich denke, das ist dann viel wichtiger, dass man dann nochmal so ein Umfeld schafft, damit halt wirklich neben dem Platz alles dafür gemacht wird, dass dann noch nicht der Trainer mit fitten Spielern kann eigentlich arbeiten.
Und Spieler, die ja gestern auch auf die Frage nach der Zukunft des Trainers ein Statement abgeben, dass sie hoffen, dass der Fabio Celestini bleibt, zum Beispiel der Dominik Schmid.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat mit uns Double geholt, er hat uns übernommen vom letzten Platz. Ich glaube, jeder Spieler wünscht sich, dass er bleibt. Wir hoffen, dass er bleibt. Und wie gesagt, er soll sich jetzt auch in Ruhe Gedanken machen. Den Sieg noch feiern, sich feiern lassen, das hat er verdient.
Was man kann sagen, die letzten 20 Monate, die sind unglaublich gewesen für Fabio Celestini. Noch einmal, von wo der FCB kommt, ist quasi am Tiefpunkt gewesen. Letzte mehrere Punkte Rückstand auf Start Lausanne Uschi. Man hat in einem Monat kein einziges Goal geschossen. Und jetzt steht er hier als Doublegewinner.
Top-Saison, eben, ich erinnere mich nur daran. Genau, wir haben zuerst gerade letzte wieder mit jemandem im Stadion gehabt. Noch vor ein paar Monaten ist einer völlig enerviert runtergelaufen im Joggeli an den Spielfeldrand, hat sein Liebli abgezogen, sein FCB-Liebli, und aufs Spielfeld geworfen. Und ja, seit gestern kann man sagen, hat man wieder einmal ein Double gewonnen.
Der FC Basel mit einem grossen Erfolg. Die Spieler, die dürfen jetzt in die Ferien gehen. Das haben sie sich verdient. Der Trainer, der hat eben noch Termin mit der sportlichen Leitung. Und wir machen auch eine Pause, eine Sommerpause, Kevin, sodass wir dann auch frisch erholt, gestärkt und mit neuer Energie wieder mit dabei sind. Hast du auch schon die Ferien gebucht quasi?
Ja, also zuerst wollte ich sagen, spannend, dich jetzt auch mal an einem Montag kennengelernt zu haben. Nein, alles gut. Stefan Strahl hier im Studio, es hat mir extrem Spass gemacht, hier natürlich mit dir mitschwätzen und ja, so ein bisschen von unserer Seite aus Einblick zu geben. Ich freue mich jetzt auch auf ein bisschen Ferien, ja, wobei Ferien, es ist so ein bisschen hybrid. Es geht für mich in 2 Wochen nach Süditalien. Meine Cousine heiratet und ich versuche mich gerade so ein bisschen als Wedding Planner.
Oh, das klingt spannend und interessant, aber mehrheitlich doch nach Ferien. Schöne Destination, gutes Essen, gutes Wetter sicherlich, das klingt doch gut. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spass in deinen Ferien. Ich wünsche euch allen auch eine gute Zeit durch den Sommer. Es ist ja nicht eine ganz fußballlose Zeit, die nächsten Wochen und Monate, wenn wir an die Frauen-EM denken oder dann auch noch an die Club-WM. Also fußballmässig ist doch recht etwas los. Danke euch noch einmal ganz herzlich fürs Zuhören. Der Basilisk Penalty Podcast macht eine Sommerpause. Wir sind dann rechtzeitig zurück, wenn es mit der neuen Saison wieder losgeht. Freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast gibt es auf basilisk.ch und auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Top Services Group. Ihre Partnerin für Reinigungen, Gartenbau und Elektroarbeiten. topservicesgroup.ch